Hallo Thomas, es freut mich sehr,
Hallo.
dass ich dich heute als Gast begrüßen darf. Du hörst unseren Podcast schon relativ lange, glaube ich.
Ja.
Und jetzt möchtest du aber auch mal was beitragen. Und unser Thema soll heute ein sehr, sehr wichtiges aus der Notfallrettung, traue ich mich gar nicht zu sagen, weil damit hat es zwar was zu tun, ist es aber dann doch ganz anders. Es soll um Intensivtransport gehen. Und du bist sehr erfahrener Intensivtransporteur, aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht möchte ich mal kurz vorstellen.
Ja, ich bin Thomas Albers, bin Anästhesist schon ganz schön lange. Ich feiere in diesem Jahr mein 20-jähriges Anästhesistenjubiläum und bin gar nicht so erfahren in Intensivmedizin, in Intensivtransporten. Das mache ich erst seit 2,5 Jahren und bin jetzt als Facharzt in der Medizinischen Hochschule in Hannover angestellt und da besetzen wir einen der ITWs in Niedersachsen.
Ja, mega cool. Ihr habt, glaube ich, den 12-Stunden-ITW, wenn ich richtig
informiert bin. Nee, den 24-Stunden.
Oh, Entschuldigung.
24-7.
Da bin ich schon falsch informiert an dieser Stelle scheinbar. Genau, es gibt nämlich in Hannover 2 ITWs. Und es ist tatsächlich in Niedersachsen so ein bisschen, die Bayern mögen es uns verzeihen. Ich glaube, wir sind auch relativ zentral organisiert. Aber im Großen und Ganzen sind wir relativ eigenständig hier in Niedersachsen. Wir haben nämlich eine Koordinierungsstelle für Intensivtransport. Und magst du mal sagen, was die so koordinieren, wie viele Fahrzeuge die überhaupt haben?
Also die COST, wie sie sich abkürzt, sitzt in der Regionalleitstelle in Hannover, wo die Region auch versorgt und hat so einiges an ITWs zu koordinieren. Und zwar gibt es einmal 3 ITWs, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche fahren und 2, die das nur werktags von 7.30 Uhr bis 17 Uhr bzw. bis 19 Uhr machen.
Und, da muss ich dich, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Der zweite Teilzeit-ITW fährt auch am Wochenende. Das weiß ich, weil ich da bald Wochenendbereitschaftsdienst habe.
Guck mal, da ist die Homepage der COST noch nicht aktualisiert. Aber zusammen wissen wir alles offensichtlich. Das ist doch gut.
Nicht alles, aber vieles. Ja, tatsächlich sind es 5 ITWs, genau. Du hast es schon gesagt, 3, 24, 7 Stunden, 7 Tage die Woche. Und einer 12 Stunden, sagen wir mal, 7 Tage die Woche. Und einer sozusagen werktags im Tag.
Und dann gibt es in der Corona-Phase gab es auch noch einen von der Bundeswehr, der auch noch tagsüber fuhr in Westerstede. Aber da weiß ich aktuell gar nicht, ob der noch einsetzbar ist. Der ist wohl immer von Tag zu Tag, sagt
Also man sieht den immer mal wieder tatsächlich im IVENA. IVENA, für die nicht eingeweihten, ist unser Zuweisungssystem für die Krankenhäuser. Man sieht immer mal wieder, dass ein Y-Fahrzeug auftaucht, also Y-Kennzeichen. Auch in letzter Zeit habe ich das immer mal wieder gesehen. Aber ich glaube auch, dass der nicht im Regelrettungsdienst mittlerweile ist, sondern dass das eher so ist, wenn wieder mal auf dem Fliegerhorst irgendwas landet und dann wird der da quasi abkommandiert und verteilt die Patienten. Aber wir haben ja nicht nur ITWs, wir haben auch ITHs.
Genau, da gibt es in Niedersachsen einen, den Christoph Niedersachsen, der in der Nähe von Hannover in Langenhagen stationiert ist. Aber auch unsere Luftrettungsdienste, die vier RTHs, die es bei uns gibt, die können auch eingesetzt werden für Intensivtransporte. Also
genau, ich glaube, der Unterschied tatsächlich ist, erstens fliegt der Christoph Niedersachsen 24 Stunden. Also auch nachts, dann mit 2 Piloten. Ja. Und wenn ich richtig informiert bin, hat der auch eine größere Maschine, also sprich eine größere Kabine, ne? Also, dass einfach mehr möglich ist an Transportzuladung.
Genau. Ja, also, das ist so etwas mehr Zuladung, mehr Abfluggewicht quasi.
Genau, ich hatte letztens mal einen Einsatz nämlich und mit dem ITH zusammen tatsächlich, Primäreinsatz, und da konnte Gott sei Dank dann die Mutter des Kindes, dann mittransportiert werden. Und erst hieß es, kommt der Christoph 4, da wäre das dann nämlich nicht möglich gewesen. Und dann ist es ja so, und ich glaube, das ist immer so die Frage, welches Fahrzeug macht denn eigentlich was? Ich glaube, dass ganz, ganz viele, die uns hören, so sicherlich eine Vorstellung haben. Jeder wird jetzt sagen, na, ist ja logischer ITW, ne? Macht Intensivtransport. Aber für die im Krankenhaus tätigen Kolleginnen und Kollegen, da ist es ja so, wir haben in Niedersachsen so ein Anforderungsformular für Intensivtransportdienst und da muss ich immer ankreuzen, wenn ich eine Verlegung von meiner Intensivstation in ein anderes Haus habe, wie dringend zum Beispiel der Transport ist.
Ja.
Und was der alles so braucht, der Patient. Und da ist, glaube ich, nicht jedes Rettungsmittel oder jedes Einsatzmittel das Richtige, oder?
Nee, gerade die Dringlichkeit ist entscheidend, denn der Intensivtransport ist etwas träge. Das ist nicht nur ein großer gelber Laster, sondern der ist auch träge. Der ist nicht so schnell wie ein RTW, der ist anders besetzt. Also in der Wochentag sind fast alle ITWs in Anwesenheit besetzt. Das heißt, es gibt eine Mannschaft, die da drauf sitzt und jederzeit losfahren kann. Und ab 16:30 Uhr, 17 Uhr so ungefähr, wechseln die entweder in eine Rufbereitschaft, dass die Besatzung zu Hause sitzt, oder in einen Bereitschaftsdienst, aber die meisten sind doch in der Rufbereitschaft. Und dann ist ja auch die räumliche Verteilung, also die ITWs, die nachts noch fahren, davon gibt es eben einen in Oldenburg und einen in Göttingen und einen in Hannover. Und da sind so Landstriche wie Cuxhaven, Lüneburg halt nicht in 1,5 Stunden zu erreichen, sondern mit Aufrüstzeit, also sprich mit der Zeit, die die Besatzung braucht, um zum ITW zu kommen und dann mit dem ITW zum Patienten zu bekommen, muss man sagen, also mindestens 2 Stunden für die näheren und gerne auch 3 Stunden für die weiter entfernten Krankenhäuser, muss man rechnen.
Das ist dann natürlich teilweise ein Problem. Kommt ein bisschen darauf an, worum es geht. Aber je dunkler es wird, sage ich immer, desto dringlicher wird ja meistens die Verlegungsindikation.
Ja.
Also was sind denn ganz klassische ITW-Verlegungen aus deiner Erfahrung, was du so hast? Wenn du jetzt so einen typischen Tag mal, oder du hast eine Woche ITW-Dienst, womit rechnest du? Jetzt würde ja jeder
Also,
sagen, die ECMO-Verlegung ist vielleicht der Standard, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich nicht, oder?
nein, die ECMO, also ich finde die ECMO-Verlegung ganz hervorragend, weil das bei uns so geregelt ist, dass ich gar nicht mitfahren muss. Denn dann fährt das ECMO-Team, das sprich aus der medizinischen Hochschule bei uns, ein Kardiochirurg und ein Kardiotechniker, und ich bleibe zu Hause. Das finde ich
Perfekt.
dann ganz hervorragend. Aber die ECMO-Verlegung kommt vor, ist aber tatsächlich jetzt in der Corona-Zeit etwas mehr gewesen, aber aktuell sind das die Ausnahmen. Das, was sich am das tägliche Geschäft und Hauptaufgabe sind, tatsächlich planbare Verlegungen von kleinem Krankenhaus ins größere oder vom größeren Krankenhaus ins kleinere oder in die von der Intensivstation in die Frühreha oder zum Weaning. Ganz typisch Patienten, wo in einem Haus kleinerer Versorgungsstufe die Möglichkeiten ausgereizt sind, sei es, sie können keine Nierenersatztherapie oder ähnliches oder die invasive Beatmung am Ende, und sie fühlen ihre Kompetenz gefordert, und dann geben die das an höhergradiges Krankenhaus auf. Oder auch heimatnahe Verlegungen, das heißt der Verkehrsunfallte in Hildesheim kommt aber eigentlich aus Cuxhaven, war da zum Urlaub und möchte in ein Krankenhaus, was näher bei ihm ist, weil die Verwandten ihn besuchen möchten.
Das
Und
sind
dann
so
gibt es
typisch.
noch, ja, und dann gibt es die etwas dringlicheren Verlegungen, wo wir so das Typische da sind, tatsächlich gerade aktuell sehr viel fehlende Intensivkapazitäten vor Ort. Also Patient kommt ins Krankenhaus, wird behandelt, aber die Nachsorge, sprich die Intensivtherapie anschließend, ist nicht vorhanden, möglich vor Ort. Und dann fahren wir tatsächlich Intensivtransporte niedersachsenweit. Also ich habe schon von Walsrode nach Osnabrück, von Osnabrück nach Magdeburg und auch über die Bundeslandgrenzen hinaus.
Merkt man da jetzt auch die zunehmende Belastung der Erwachsenenintensivstation, merkt man natürlich sowieso. Aber
Ja.
merkt man auch die zunehmende Belastung der
Ja,
Kinderintensivstationen? Also auch
also
viele Kinderverlegungen oder zunehmende Zahl.
ja, und auch tatsächlich Kinderverlegungen, wo ich wieder bei der letzten war ich sehr positiv erstaunt, was ein 200-Bettenhaus im nördlichen Niedersachsen mit einer nur kleinen Kinderstation, wo ein 5-jähriges Kind mit einer schweren Pneumonie, Highflow, eine nicht-invasive Beatmung mit hohen Sauerstoffwerten im Wechsel hatte. Und die hatten sich eben Schützenhilfe aus einer großen Intensivstation für Kinder geholt, hatten sich Therapiepläne mit denen abgesprochen, hatten diesen Kind ein ZVK gelegt, eine ATE gelegt. Da war ich schon ziemlich beeindruckt, und das habe ich dann, nachdem die 3 Tage gesucht haben, dann in ein anderes Krankenhaus verlegt, wo es dann eine Kinderintensivstation gab. Denn die sind tatsächlich echt dünn gesät in Niedersachsen. Und
Nicht nur in
Kinderintensiv,
Niedersachsen.
ja, Also auch selbst die Stationen, also Neonatologie geht noch, das gibt es noch relativ flächendeckend, aber so ab einem Jahr bis 15, das ist schon, oder sagen 15 ist ja nicht so das Problem, aber sagen wir so von 5 Kilo bis 30 Kilo, das sind die, wo wir tatsächlich nur eine Handvoll haben in ganz Niedersachsen.
Tatsächlich, ich habe letztens mit einem beatmeten Kind eine Stunde ein Beatmungsbett, also einem dreijährigen beatmeten Kind, eine Stunde lang ein Beatmungsbett suchen lassen über die Leitstelle. Und das war eine Katastrophe, weil es eben diese Versorgungslücke gibt. In dem, ich würde sagen, so, ja, ab einem Jahr geht es wirklich los, dann ist es zu groß, um auf der neonatologischen Intensivstation zu liegen. Und ich sage immer, solange sie keine Haare unter den Achseln haben, möchte sie auch keine Erwachsenenintensivstation haben. Das kann ich auch total verstehen, dass da fehlt einfach die Erfahrung und Expertise, und das sind dann ganz wenige Häuser, die das können am Ende, und die sind dann auch wirklich rar gesät und sind eigentlich meistens Maximalversorger, und von denen haben wir in der Tat nicht so viele. Ich würde sagen, also so, ich fasse es mal kurz zusammen. Die klassische ITW-Verlegung ist eigentlich so, sage ich mal, Patient hat irgendwie Katecholamine, befindet sich vielleicht auf dem Weg ins Weaning, ist irgendwie beatmet, tracheotomiert. Dass die planbare Verlegung soll irgendwo hin oder vielleicht auch zur ACVB-OP hat, also zur Bypass-Operation, ist in der Herzchirurgie angemeldet, hat aber Katecholamine laufen, weil er im kardiogenen Schock ist, und das soll jetzt morgen verlegt werden. Dann kann man das planen, das meldet das abgebende Haus an, und dann läuft das an. Dann gibt es die dringenden Verlegungen, oder? Also das ist jetzt so, wenn du sagst, okay, das Haus hat einen Patient unter NIF in der ZNA zum Beispiel liegen, hat keine Intensivkapazität, kann das aber erstmal handeln. Also der liegt warm und trocken, und braucht jetzt nicht eine OP in einem anderen Haus, die vitale Indikation steht, also quasi nicht. Und dann verlegt man den auch mal über eine größere Strecke. Auch unter NIF, weil dazu kommen wir ja später noch, aber der ITW zum Beispiel kann das ja auch ganz gut im Vergleich zum normalen Regelrettungsdienst. Und dann gibt es natürlich die vitalen Verlegungen, ne? Also ich zum Beispiel jetzt, ich habe eine Aortendissektion bei mir auf dem CT-Tisch, der ist instabil. Ich habe die Kardiochirurgie nicht bei mir im Haus, habe ein Bett organisiert. Dann will man sicherlich nicht 2 Stunden warten, bis der ITW kommt.
Nee,
Weil.
und würde dem Patienten nicht gut tun. Und da ist genau die Lücke, die ich sehe. Also der ITW ist dafür nicht gebaut. Also das Instrument Intensivtransportwagen, bodengebunden, ist dafür nicht erfunden worden. Und das kann manchmal funktionieren. Also ich erinnere mich jetzt an eine Verlegung, wo ich nach Osnabrück gefahren bin mit einem Patienten und in einem Krankenhaus um die Ecke war dann genauso eine dringliche Verlegung und da konnte ich sagen, ja, wir sind in 20 Minuten da.
Ja, klar.
Aber das ist dann eher Zufall. Da ist dann die Sternstunde der Intensivtransport Hubschrauber, weil die einfach deutlich schneller sind. Die erreichen ganz Niedersachsen jedes Krankenhaus unterhalb einer Stunde und können auch die Transportstrecken deutlich schneller fliegen.
Ja.
Und auch die Primärrettungshubschrauber können da die Lücke sehr gut schließen, solange das Wetter gut ist.
Das ist das Problem mit
Und
Hubschrauber, ja.
ja, da ist die zivile Luftrettung noch deutlich im Nachteil gegenüber der militärischen, wenn ich da überlege, ich habe als Zivildienstleistender vor einiger Zeit auch mal Hilfe bekommen durch die Marine und wenn dann bei Windstärke 9 die Sea King mit der Marine kommt, dann denkt man so, ach, warum können das unsere normalen zivilen Rettungsmittel nicht auch?
Ja.
Aber es geht eben nicht. Und das sind ganz andere Anforderungen und an die Fliegerei und die üben das und der Rettungshubschrauberpilot hat das vielleicht mal in seiner Ausbildung gemacht, aber bestimmt nicht mehr jeden Tag.
Ja, das glaube ich auch. Das ist, obwohl ja viele der Piloten von dem dann später, also früher mal bei der Luftwaffe geflogen sind, ne? Oder irgendwo anders paramilitärisch, sag ich mal, unterwegs waren. Was unterscheidet denn, und auch das wissen viele nicht, ITW, ITH, Schrägstrich, sage ich mal, und ganz normal RTW plus NEF? Ich meine, der ist ja vielleicht, den hat man ja schnell, RTW, NEF.
Genau, das geht meistens sehr schnell. Also da sind 30 Minuten Wartezeit schnell unterschritten.
Ja.
so ein bisschen die Qualifikation von dem, wer da fährt. Also bei mir auf dem ITW sitze ich und ich habe zum einen den Kurs Intensivtransport gemacht und die Anforderungen, die an mich gestellt sind, sind, dass ich erfahren in der Intensivmedizin bin. Das heißt nicht, dass ich unbedingt eine Zusatzbezeichnung haben muss und Facharzt für Innere und Zusatzbezeichnung Intensivmedizin sein muss, aber ich sollte schon regelhaft auf einer Intensivstation eingesetzt gewesen sein, so dass ich Intensivpatienten aller Couleur kenne.
Ja.
Und auch mein nichtärztliches Personal ist intensiv erfahren. Entweder sind es Notfallsanitäter, die Praktika gemacht haben oder als Praktikum ein Intensivtransportjahr gemacht haben. Oder eben auch umgekehrt Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin, die eine Zusatzweiterbildung gemacht haben, um in der Notfallrettung zu fahren. Und das sind die, die vom Personal quasi bei mir im ITW sitzen.
Also routinierter Umgang mit Intensivpatienten
Genau.
ist quasi Anforderung, sage ich mal, für ein
Ja.
ITW-Team, also völlig unabhängig von der Berufsgruppe. Auf dem RTW oder auf dem NEF kann man das ja eigentlich nicht erwarten. Also jetzt schreit natürlich mancher auf und sagt, naja, als Notfallsanitäter muss ich doch auch so und so viele Wochen da irgendwie Praktika gemacht haben. Stimmt. Oder als Notarzt wird ja auch gefordert, ich muss vorher ein halbes Jahr irgendwie auf der Intensivstation oder in der ZNA oder irgendwo oder in der Anästhesie, glaube ich, gewesen sein. Also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, wie die genauen Grenzen sind. Aber es ist halt nicht erforderlich eigentlich, dass man die Intensiverfahrung hat. Wäre
Nein, und
schön,
vor.
aber ja, erleichtert vieles, würde ich mal sagen, wenn man das hat.
Und dann kommen wir auch schon zur Ausstattung, denn da scheiden sich die Geister dann auch. Die Ausstattung der Kombination RTW plus NDF ist über Deutschland und über Niedersachsen verteilt sehr unterschiedlich. Also von einem Beatmungsgerät, was man als sehr moderne Luftpumpe bezeichnen kann, bis hin zu hochkomplexen Beatmungssystemen, die jede Anforderung eines Intensivrespirators entgegennehmen. Und bei uns auf dem ITW haben wir eben zwei Intensivrespiratoren, einen primär und einen als Backup. Dann gibt es das nächste Problem, sind dann oft Spritzenpumpen, also
Also Perfusoren.
Perfusoren, wie man sie auch nennt. Da gibt es bei der Kombination RTW-NEF mindestens zwei, dann sind sie DIN-beladen. Vielleicht gibt es noch einen dritten.
In Hildesheim
Aber
zum Beispiel gibt es.
ab spätestens beim dritten ist dann Schluss. Und wir haben, glaube ich, sechs und könnten noch welche mitnehmen, nötigenfalls auch von der abgebenden Intensivstation, weil wir dafür auch entsprechende Halterungen haben.
Ja.
Und dann neben den Spritzenpumpen gibt es dann noch das erweiterte Monitoring, also über Blutdruckmessungen am Oberarm, EKG und Sättigung hinaus und inzwischen natürlich auch CO2-Entidalmessung in jedem Rettungsmittel, das beatmet, gibt es eben im ITW sicher eine arterielle Druckmessung und auch die Möglichkeit, eine BGA zu machen unterwegs.
Ja,
Das gibt
also
es selten im NEF, ja.
ja, tatsächlich hatte mein NR4 in Gärden mal kurzzeitig ein BGA-Gerät, das wurde wieder abgeschafft. Ich glaube, dass von unserer Kollegin Dana in Marburg, die machen das in großem Stil, die machen es aber auch für Forschungsprojekte, muss man tatsächlich dann sagen. Also es sind Einzelfälle, dass man Blutgasanalysen präklinisch machen kann. Ich finde aber der Klassiker vor allen Dingen, das ist das erweiterte Monitoring. Also hier von der Region Hannover kann man sprechen, auf allen präklinischen Rettungsmitteln ist, weil es eben eine doch relativ häufige Zahl von Sekundärverlegungen gibt, ist auf allen NRFs gefordert, dass invasive Blutdruckmessung geht. Also die Monitore sind dafür ausgestattet. Das ist aber die Ausnahme. In Hildesheim war es nicht drauf. Da hat man sich dann immer beholfen, indem man von der abgebenden Klinik irgendwie den kleinen Monitor irgendwo sich hingeklemmt hat und den mitgenommen hat, wenn man irgendwie eine Blutung irgendwo hin verlegt hat oder so. Aber es ist die Ausnahme. Perfusoren, finde ich, kann man eigentlich ganz gut meistens ja zusammenstreichen, dass man mit Sedierung und
Genau.
Katecholamine auskommt. Das ist, glaube ich, so ein Kernsatz, dass man schauen soll, dass man möglichst das aufs Wesentliche reduziert, das Ganze, was man da veranstaltet.
Ja.
Und nicht den Insulinperfusor, wenn es nicht zwingend erforderlich ist, jetzt mitschleppt oder die, weiß ich nicht, Meronem, was über Perfusor läuft, sowas machen ja auch manche oder solche Dinge. Das sollte man nicht machen, aber oft, man ist ja schnell beim 3 Perfusoren oder mehr, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Es gibt, also es klingt so ein bisschen so, ITW ist ja so ein bisschen die eiermilchlegende Wollmilchsau, ne? Kann ja irgendwie alles, außer er ist nicht ganz so schnell, also ja, verfügbar. Nachher beim Transport selber macht es keinen Unterschied ja mehr, wenn man erstmal auf der Autobahn ist mit Patient drin, ist es egal. Aber gibt es auch was, das nicht so gut kann?
Ja, es gibt, wir haben ja physische Grenzen. Das ist zum Beispiel unser Sauerstoffvorrat. So ein Rettungswagen hat laut DIN-Beladung 4000 Liter Sauerstoff als Reserve mit. Wir sind da sogar weiter bei 6000 Liter. Aber es gibt ja Beatmungsformen, die unglaublichen Gasverbrauch haben. Und da ist an erster Stelle das Highflow über die Nasenkanüle mit Sauerstoff. Wenn da 60 Liter pro Minute mit 90% Sauerstoff in die Nase fließen, befeuchtet, dann kann man sich ausrechnen, dass das für vielleicht 100 Minuten reicht. Mhm. Aber dann haben wir alle Reserven ausgelutscht und die goldene Regel lautet, alles, was wir bevorraten und mitnehmen, ist immer für die doppelte Transport erwartete Länge mitzunehmen, dass wir auch den Stau, den Plattenreifen und ähnliches überbrücken können. Es gibt dann manchmal schöne Geschichten, die man hört, dass man Verlegungen von 6-7 Stunden dann mit Zwischenstopps an Berufsfeuerwachen mit Gasflaschentausch gemacht hat. Aber das halte ich für schwierig. Und das, was wir dann oft machen, ist, die Patienten wünschen uns dann, dass sie auf nicht-invasive Beatmung umgestellt werden. Das hat einen deutlich geringeren Gasverbrauch. Oder wir stellen sie um.
Ja.
Und wenn das nicht geht, dann machen wir dicke Backen.
Ja, also es ist tatsächlich so eine physikalische Grenze, die man auch nicht austricksen kann. Ne? Was will man machen, nein, wenn man hohen Sauerstoffbedarf hat? Und es gibt ja so Verlegungen, die sind zwar selten, aber wo zwingend eine nicht-invasive Beatmung sozusagen erforderlich ist, also die, zum Beispiel zur Lungentransplantation sich die Kollegen wünschen, dass der Patient nicht intubiert da ankommt, was man aus medizinischer Sicht verstehen kann, aus transporttechnischer Sicht aber dann oft den Transport einfach nicht möglich macht, muss man halt ganz ehrlich sagen, genau, je nachdem, wie weit man halt davon weg ist, von diesem Zentrum, wo es dann hingehen soll. Dann ist ja immer so Gewicht, ne, des Patienten. Genau,
Gewicht ist gar nicht so das Problem, weil wie unsere, also die Standardtrage kann, glaube ich, 280 Kilo tragen, das erreichen wir selten, aber es gibt ja andere physikalische Grenzen, nämlich die Breite. Unser ITW ist nicht sehr groß. Der Bundeswehr ist deutlich größer. Der kann auch, glaube ich, Betten transportieren. Aber da muss man eben auch genau mit dem Rettungsmittel, was man bekommt, absprechen, ob die Breite des Patienten noch kompatibel ist. Also wir können so ungefähr bis 90 Zentimeter Breite. Dann wird es, dann hängt er halt an der einen Seite an und hängt über die Trage auch hinweg. Und dann gibt es bei längeren Transportständen einfach so viel Schäden am Patienten, dass es auch nicht sinnvoll ist.
Ja, also das Transporttrauma als Begriff ist da
ja
immer dann das Problem, ne? Und nicht das reine Gewicht, das habe ich natürlich falsch ausgedrückt, wobei man sagen muss, natürlich Gewichte und Breite korrelieren in der Regel ganz gut miteinander, würde ich sagen. Ne? Dann, also im Prinzip kann der IT wie eigentlich alles, bis auf High Flow. Auch wenn das Gerät das theoretisch könnte, aber es reicht.
Wir haben sogar nicht mal das Geschleuch. Und wir haben nicht mal das Geschleuch dazu, das passende. Ja. Weil es eben ITH in der Christoph Niedersachsen hat es mit, aber die haben eben auch deutlich kürzere Transportzeiten. Deswegen können die das manchmal leisten.
Mhm. Gibt es denn was du dir wünschst, wenn du einen Patienten abholst? Was du oder wie ist dein Ablauf? Du kriegst jetzt einen Transportauftrag in Niedersachsen hier relativ komfortabel. Du hast es schon gesagt über diese Kost, über die Koordinierungsstelle.
Ja.
Und dir wird gesagt, hole bei mir in Hildesheim Herrn Meier ab mit, jetzt weiß ich auch nicht, Subarachnoidalblutung.
Ja.
Der soll nach Göttingen in die Uniklinik zum Entdeckeln. Und du bist zufällig sowieso schon, also kannst jetzt mal angenommen, du kannst zügig losfahren.
Ja, und der klemmt noch nicht ein.
Genau, also ist jetzt nicht hochakut, sondern die halbe Stunde, bis du da bist, oder die Dreiviertelstunde, die haben wir. So.
Okay, dann hast du hoffentlich das Anforderungsformular von der KOS schon ganz gut ausgefüllt. Und da sind meine wichtigsten Daten für den organisatorischen Teil sind so einen deine Telefonnummer, dass ich weiß, wen ich, wie ich dich erreiche, denn ich werde dich anrufen.
Da freue ich mich mal schon drauf.
Und dann genauso brauche ich die Daten der annehmenden Klinik, also den Ansprechpartner auf der Intensivstation, denn als Sekundärverleger wird man sehr misstrauisch, was Zusagen von Übernahme von Patienten betrifft. Also ich fahre nicht los, bevor ich nicht mit der abnehmenden Klinik besprochen habe, dass sie den Patienten auch wirklich nehmen. Und dann sind so ein paar Dinge, die ich immer abfrage, sind Daten vom Patienten, also Alter, Adresse vielleicht noch. Dann möchte ich gerne die wichtigen Diagnosen, also das, weswegen er da ist, Größe, Gewicht, damit ich abschätzen kann, ob ich ihn transportieren kann. Dann hat er einen isolationspflichtigen Keim, MRSA, VRE, 3-MRGN, 4-MRGN-Keime. Und die Beatmung, welcher Atemweg, welche Beatmungsform hat er, NIF-assistierte, kontrollierte Beatmung, zertracheotomiert, intubiert, hat er einen Larynxtubus, nicht, dass man das noch nie gesehen hätte. Und dann bei den Beatmungswerten brauche ich jetzt nicht alles Detail auf diese Anforderungen, aber das kann sein, dass ich das sehr genau nachfrage beim Telefongespräch. Dann, welches Monitoring ist dran? EKG, Sättigung und erweitertes ZVD-Messung, was wollt ihr alles wissen? Was braucht ihr unbedingt? Aktuelle Vitalwerte, ist der Patient stabil? Wie viel Unterstützung braucht er durch Katecholamine? Und dann hätte ich gerne tatsächlich nicht, da läuft der Arteperfusor auf 4. Dann ist meine Frage immer Hektoliter pro Woche oder welche Einheit hätten wir denn da gerne? Also ich hätte da gerne entweder Milligramm pro Stunde oder noch lieber Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute bei den Katecholaminen. Dann, was läuft sonst noch an Spritzenpumpen? Wie viele sind es? Wirkstoffe mit Dosierung, Laufrate. Und auch gerne wünsche ich mir dann schon zur Abholung dann vollständigen Medikationsplan. Gibt es Unterstützungssysteme? Denn da kommen wir noch zu hochspannenden. Läuft da eine ECMO? Läuft dann Impeller zur Unterstützung? Läuft da eine Ballongegenpulsation, eine IABP? Oder eine Nierenersatztherapie? Und ist der Patient klar orientiert oder sediert oder narkotisiert? Und was für Zugänge hat er? Und abführende Systeme, also auch Drainagen, Blasenkatheter, Liquordrainagen, solche Dinge.
Also mit
Das sind so
anderen
Dinge.
Worten, du willst eigentlich immer alles wissen.
Ich möchte mich sehr umfassend um den Patienten informieren. Ich mache es oft so, dass ich diese Fragen stelle und dann sage, bereitet mir das vor, wenn ich dann da bin. Ich muss für die Entscheidung, ob ich den Patienten transportiere, brauche ich wahrscheinlich nicht alles. Aber ich habe es dann schon gerne aufgeschrieben, wenn ich da bin. Denn wir haben ja sozusagen zweimal Übergabe und bei jeder Übergabe gehen Dinge verloren. Und das ist schon also eine schwierige Schnittstelle, wo es Schnittstellenverluste gibt und die muss man minimieren, indem man einfach umfangreich abarbeitet. Und ich habe mir dafür irgendwann mal angewöhnt, das Kostformular als Stütze zu nehmen und habe das dann erweitert um ein paar Dinge, die ich jetzt auch gerade angesprochen habe.
Da werden wir euch auch eine kleine Checkliste vorbereiten
Ja.
und dann gibt es die Pin-Up-Docs-Checkliste Intensivtransport und dann kann man das mitnehmen. Die wird so ein bisschen schnittstellenmäßig sein, auch dass man für den Regelrettungsdienst es auch verwenden kann.
Ja.
Ein bisschen erweitert um ITW-relevante Dinge, die muss man dann nicht fragen, wenn man nicht intensivpflichtige Patienten von der IMC zur ACVB-OP irgendwo hinfährt, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten, Keimstatus ist immer wichtig und eine Telefonnummer des Ansprechpartners in der aufnehmenden Klinik, finde ich, das sind fast die beiden wichtigsten Dinge, die
Ja.
man irgendwie, damit man keine bösen Überraschungen erlebt, wenn man auf einmal
Genau.
irgendwo steht. Und dann sagen alle, ja, wie, davon wussten wir ja gar nichts. Also, nee, können wir jetzt nicht
Genau.
nehmen. Aber Thomas, Gibt es denn auch, das ist ja auch immer, ist das ein Mythos? Also es gibt ja immer dieses, ja, und dann war der ITW-Arzt da oder die ITW-Ärztin und hat gesagt, nö, den nehme ich jetzt nicht mit. Und habe ich schon mal erlebt, wurde ich dann alarmiert. Nee, ITW hat gesagt, transportiert er nicht.
Also, dass da wir Patienten, vor Ort sind, ja, ganz sicher. Also, dass ich vor Ort bin, versuche ich zu vermeiden, habe ich auch noch nicht gehabt jetzt in den 2 Jahren. Mhm. Aber dass ich in dem Vorgespräch, das ich führe, dass ich dann entscheide, das ist nichts für meinen Transport. Das fängt an mit, ich bin zu langsam. Also ja, wenn ja mir in Kleinwölferode jemand sagt, ich habe hier einen STEMI und der muss zum Kathetern, dann sage ich so, da bin ich zu langsam. Alter. Oder der Patient ist zu instabil. Klassisches Beispiel war, was nicht oft, aber doch so wiederkommt, dass sich jeder, der ITW fährt, an einen Fall erinnert, ist Dissektion, Aorta oder ein rupturiertes Aortenaneurysma, was schon instabil ist und was ich dann der Gefäßchirurgie zuführen soll. Und da bin ich einfach falsch. Ja. Ich hatte auch schon...
bist du da falsch, weil du zu langsam bist oder weil du sagst, nee, der bleibt mir auf der Straße?
Oder beides. Also ich bin entweder zu langsam und wenn der instabil ist, muss man einfach sagen, dass man kann dann als Ultima Ratio sagen, ich versuche den zu transportieren. Dann muss ich aber einen guten Grund dafür haben, denn dann wird man schnell fahren. Man wird den Patienten stehend betreuen müssen.
Ja.
Und damit muss ich quasi 2 Risiken gegeneinander abwägen. Oder 2 Risiken und Nutzen, nämlich dass den Nutzen, dass der Patient tatsächlich das Ganze überlebt, gegen die Risiken, die ich für mein Team eingehe. Das fängt ja schon beim Notarztdienst an, wenn ich jemanden unter Reanimationsbedingungen, wo ich kein mechanisches Drückgerät habe, 30 Minuten durch kurvige Straßen bei Glatteis fahre. Da muss man schon einen guten Grund haben. Und wenn ich einen Patienten habe, wo das Outcome, wenn ich ihn in 2 Stunden in der Gefäßchirurgie habe, fast in Faust ist, dann riskiere ich dafür nicht 3 gesunde Leben.
Ja.
Und das ist eine Abwägung, die man treffen muss. Das ist dann hart, aber nicht anders zu machen, denn das ist genauso wie der Pilot, der in Sanderbusch steht und sagt, kriegt die Anfrage, es ist ein Herzinfarkt auf der Insel Spiekeroog, und wenn er sagt, aber wir haben Windstärke 9, Sicht ist 50 Meter, das kann ich nicht machen. Da riskiert er auch eben 3 Leute. Ja. Dann muss es eben anders gehen oder eben nicht.
Ja, so tragisch wie es im Einzelfall dann ist.
Genau.
Aber ich glaube, das ist genau das Bewusstsein, was man schärfen muss, dass es nicht Faulheit ist oder Bösartigkeit, dass man sagt, ich mache das jetzt nicht, sondern dass man einen guten Grund hat. Der muss natürlich sorgfältig abgewogen werden. Aber man kann das, glaube ich, zusammenfassen unter, ich starte keine Harakiri-Aktion, weder für den Patienten noch für mich. Also es macht keinen Sinn einfach. Ne?
Genau also, das.
Ja. Ja, das ist, weil das erlebe ich immer wieder, dass dann so hinterher Geschichten erzählt werden, ja, dann war das und der da und der oder die und die und die hat gesagt, nee, mach ich nicht. Und das kann man ja gar nicht verstehen, weil der Patient hatte doch so, das war die einzige Chance, die er hatte.
Ja.
So, also ja, klar, ist so. Also das ist die einzige Chance wahrscheinlich ist, muss man zugeben, also gerade wenn die Behandlungsmöglichkeiten vor Ort sind, dass die Leute, die dann den Transport bestellen, verzweifelt sind, weil sie natürlich alles für diesen Patienten tun wollen, das muss man ihnen auch zugestehen, aber manchmal ist es auch ganz sinnvoll, wenn dann jemand Drittes von außen dazukommt und sagt, so jetzt setzen wir uns alle mal ganz realistisch hier kurz zusammen und besprechen mal, wo wir hier eigentlich hinwollen, ne? Also,
oder und das ist tatsächlich... Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die ich da sehe. Also ein nicht unerheblicher Anteil meiner Arbeit ist beratende Tätigkeit. Mhm. Also dass man den Kollegen, die vor Ort sind, den Kollegen auch mitteilt, dass es eben die Möglichkeit gibt, RTW-NEF für einen schnelleren Transport zu organisieren. Und wenn die dann sagen, ja, aber die haben nur 2 Perfusoren und wir haben hier Sedierung... 10 und dann geht man zusammen die einzelnen Perfusoren durch, was kann man zusammenstreichen? Und da kommt es, also oft gibt es da gute Ergebnisse, ist aber auch wieder abhängig vom Einzelnen, wie gut man in der schwierigen Kommunikation ist. Denn Ich sitze warm und trocken und habe meinen Schreibtisch vor mir zu Hause und der Kollege, die Kollegin vor Ort hat einen sterbenden Patienten vor sich. Das ist, da ist der Druck natürlich anders. Deswegen muss ich dann auch immer wieder mich erinnern, wenn da Unmut ist, dass die nicht mich meinen, sondern die Situation. Das ist ja
Ja, na klar.
gern gesagte Sache.
Das ist definitiv immer die Sache. Aber dass du, also hast du auch schon es erlebt, dass du mal so einen richtigen also dass ein Sekundärtransport zum Primäreinsatz geworden ist, dass du irgendwo hingekommen bist. Du hattest deine eigene Checkliste nicht befolgt, sage ich mal, und bist irgendwo
Bisschen
hingekommen und dann war alles doof.
habe ich persönlich nicht erlebt, aber im Kollegenkreis war das schon Thema, dass man sagt, man kommt in ein Krankenhaus, das mit dem Patienten mehr als deutlich gefordert war und wo man dann Primärversorgung macht in der Notaufnahme. Und das fängt an bei Atemwegssicherung, Narkose, Kreislaufsicherung, Zugänge, das geht. Und das ist auch für den Intensivtransportarzt durchaus schwierig, weil wir ja in einem fremden Krankenhaus arbeiten. Und da haben wir eigentlich nichts zu sagen. Dann ganz hinten irgendwo, Gott sei Dank Deutschland nicht sehr wichtig, aber was ist mit meiner Haftpflichtabsicherung, wenn ich in Kleinniedersachsen hinten links ein ZVK lege und dann die Karotis treffe und der Patient Schlaganfall hat und die nächsten 30 Jahre 24 Stunden Pflege braucht, dann ist das etwas, was hoffentlich die Haftpflicht nimmt und wahrscheinlich wird es auch gehen, denn die Haftpflicht Versicherungen der Kliniken, die ITW stellen, sind da schon großzügig. Aber zumindest was, was man überlegen muss, wo man eine gewisse Dringlichkeit schon braucht.
Ja.
Also ich hab's lieber, dass ich die Vor-Ort-Ressourcen personell auch nutze, dass ich die einstelle. Also ich helfe gerne, aber ich möchte, dass die durchführende Person die ist, die da im Krankenhaus auch arbeitet. Und das ist dann schöner. Aber das gibt es
Also du
tatsächlich
musst schon einen harten
Primäreinsätze.
Grund haben, sonst,
Ja, also
dass du selber tätig wirst, sozusagen.
wo ich
Ja.
sage, die Alternative wäre natürlich, den Patienten instabil in mein Auto zu laden und dann da alles zu machen, dann bin ich wieder in meinem, unter meinem
Setting
Dach,
quasi.
aber genau, die vorgeschobene Klinik.
Ja, aber das ist ja, habe ich auch schon mal gehabt, habe ich auch schon mal gemacht, war am Ende irgendwie dann auch nicht die richtige Lösung, wenn man eigentlich ja bessere Bedingungen immer im Krankenhaus
Ja.
hat. Außer man ist jetzt auf der Normalstation in einem völlig ungeeigneten Setting sozusagen, aber auch dann gibt es einen Schockraum, den man benutzen kann oder was auch immer. Also das gibt es ja eigentlich selbst in jedem kleinsten Krankenhaus gibt es ja irgendwie so eine Versorgungsmöglichkeit für
Wenn
Notfälle.
man den OP nimmt mit der
Ja,
Einleitung, ja.
genau. Ja,
Wo
das ist
man.
wirklich, also insgesamt spannend. Ich habe noch eine abschließende Frage.
Ja.
Und zwar, die ist ein bisschen provokant gestellt. Du hast ja auch schon ein bisschen beantwortet, aber bist du der Meinung, dass jeder gute Notarzt oder jede gute Notärztin auch ein guter Intensivverleger ist?
Jeder bestimmt nicht, aber das ist ja allein auch schon, wenn
Ja,
man
kann
das
ja nicht sein.
IMPP kennt, genau. Aber man braucht ein bisschen Erfahrung mit Intensivpatienten. Man braucht ein Gefühl für den Grad der Krankheit des Patienten. Also wie schlimm krank ist der Patient? Da reicht der LLS-Score mit 0 und 1 leider nicht aus. Also das heißt, ich brauche ein Gefühl für, wenn da Katecholamine laufen, ist ein Noradrenalin-Perfusor mit 0,05 Mikrogramm pro Kilo pro Minute viel oder ist einer mit 1,5 Milligramm pro Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute viel?
Also Milligramm kann
Und
ich vorwegnehmen, das wäre viel.
ja. Und bei Mikrogramm pro Minute ist auch sehr schön, ein Kollege von uns hat das mal, als wir das eingeführt haben, gesagt, das ist wie bei Fentanyl. Wer Fentanyl täglich benutzt, weiß, dass 0,05 sind wenig, 0,5 sind viel. Und so ist es tatsächlich auch mit dem Noradrenalin in der Laufrate in Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Aber dass man dafür ein Gefühl hat, dass man ein wenig die nächsten 30 bis 90 Minuten vorhersehen kann, was bei dem Patienten passieren kann. Und
Oh,
dass
das
man
heißt,
nicht nur reagiert.
also dass man nicht in eine Situation kommt, wo man der Lage hinterherläuft.
Ja, und vielleicht auch die Fähigkeiten dazu gar nicht hat.
Ja, sowohl
Oder das
materiell als auch
Material.
vielleicht vom
Genau.
Handling, ne? Also dass man sich nicht in einen schweren ARDS-Patienten übernimmt, wenn man eigentlich mit Intensivmedizin nichts am Hut hat und sagt, das
Genau.
wird schon irgendwie René gehen für die nächsten 2 Stunden. Ne?
Und
Also.
meine Beatmung und mein Beatmungsgerät kann volumenkontrollierte Beatmung mit 50 oder 100% Sauerstoff. Und mehr Wahl habe ich nicht. Und mein maximaler Piep ist 6. Und das gibt es eben. Genau.
Gut, aber sonst kann das jeder lernen. Aber ich glaube,
Ja.
es ist, man muss sich klar machen, das ist das, was ich auch so ein bisschen mitgenommen habe. Man muss sich klar machen, das ist eben nicht Regelrettungsdienst, ist ganz, ganz anders.
Nein.
Man fährt eben nur Sekundärtransporte, außer die seltenen Fälle, wenn man doch den Primäreinsatz quasi irgendwo dann abgreift oder dann hat und der vorher ungeplant war, sage ich mal. Und man muss sich gut vorbereiten. Während man in der Regelrettung ja immer in eine Situation gerät, auf die man sich nicht vorbereiten kann, weil das Einzige, was man in Vorbereitung hat, ist irgendwie ein Alter, was oft nicht stimmt, und ein Stichwort, was oft auch nicht stimmt. Also man muss das immer so irgendwie annehmen, ne, was dann kommt.
Es ist im Vergleich zur Notfallrettung, es ist deutlich entschleunigt und das sieht man auch an den Einsatzzeiten. Also eine ITW-Verlegung in Niedersachsen dauert im Durchschnitt 5 Stunden. Und das heißt, dass wir 1 Stunde brauchen bis 2 Stunden, bis wir am Patienten sind. Und alleine das vom Ankommen am abgebenden Krankenhaus bis Losfahren am abgebenden Krankenhaus rechnen wir eigentlich 1 Stunde, wenn das ein echter Intensivpatient ist, bis man vorbereitet hat, das Umlagern, alleine das 20 Minuten, halbe Stunde. Dann Späßchen wie Hochdosis-Katecholamine, nur den Perfusor von einer Höhe auf die andere, denn die Spritzenpumpen sind angeblich alle Schwerkraft entkoppelt, aber so ganz dann eben doch nicht. Und deswegen
Also
braucht
macht
das
euch mal
alles
den Spaß,
Zeit.
ne? An die Hörenden. Nehmt euch mal eine Spritzenpumpe und stellt da mal eine feste Laufrate ein und macht den unten in ein leeres Glas sozusagen und dann haltet die mal 2 Meter hoch. Dann wundert euch mal, wie viel Tropfen da zusätzlich rauskommen. Kann ich nur empfehlen.
Es leert der Augenschein dann.
Ja, genau. Und das sind alles gute Perfusoren. Das ist nicht
Ja.
irgendwie das Gerät von vor 25 Jahren. Also,
Nein,
die
das
Schwerkraft
ist
trickst da keiner aus.
nein. Das ist technisch offensichtlich noch nicht perfekt zu lösen.
Ja.
Und deswegen ist das Geheimnis da, ist einfach sich nicht hetzen zu lassen. Es gibt keine Möglichkeit, das zu beschleunigen, ohne da Risiken einzugehen.
Ja, Thomas, ich finde das super, super gut. Ich finde das super spannend. Ich freue mich total auf meine ersten ITW-Schichten, die ich jetzt dann bald
Es
habe.
wird spannend, ja.
Es wird spannend
Gerade in
und
dem wunderschönen
ja.
grünen Spielmobil. Es
Ja.
wird sehr großartig.
Das grüne Spielmobil ist der Intensivtransportwagen Hameln. So viel sei hier verraten an dieser Stelle. Ich freue mich drauf. Nichtsdestotrotz haben wir auch noch ein Codewort. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt hier noch einbauen.
Ja, und damit wir es nicht zu schwierig machen, nennen wir es Intensivtransport.
Genau. Das Codewort ist Intensivtransport. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ich
Hat
glaube, es
es.
wird richtig gut. Und ich wünsche jetzt erstmal noch einen wunderbaren Abend.
Dir
Und
auch.
wir hören uns und wir sehen uns. Mach's
Auf
gut.
jeden Fall. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.